Morgen bleibt es zunächst sonnig und es wird noch einen Ticken wärmer als heute. 33 Grad in der
Stockbrot und Dosenbier.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stockbrot und Dosenbier. Lang ist es her, dass ihr von uns eine Folge gehört habt. Und nein, das Projekt ist nicht eingeschlafen. Ihr hört immer noch Fabian und Daniel. Stockbrot und Dosenbier. Tja, mittlerweile solltet ihr zumindest auch wissen, wer von uns beiden Stockbrot und wer von uns beiden Dosenbier ist. Fabian, sag mal, wenn du jetzt Olympiasportler wärst, ne? Was wäre deine Disziplin? Oder anders gefragt, welche Disziplin würdest du gerne beherrschen?
Also meine Disziplin bei Olympia wäre wahrscheinlich irgendwie Ringen oder sowas. Und wenn du mich fragst, was ich gerne beherrschen würde, dann wäre das sowas wie so Snowboard Freestyle. Das finde ich ziemlich geil, muss ich sagen.
Das ist cool, ja. Das ist cool. Ist natürlich auch eher so, glaube ich, modern, oder? Snowboard Freestyle. Gibt es so klassische Disziplinen, die dir gut gefallen würden?
Ja, also ich habe in der Jugend oder als Kind relativ gerne geturnt und ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, dass ich dabei geblieben wäre. Das war eigentlich eine ganz coole Sache. Also so richtig gut turnen ist schon eine sehr, sehr coole Sache. Ansonsten muss ich sagen, nein, gibt es eigentlich keine Disziplin. Doch, Fechten.
Der feine Herr. Fechten finde ich cool, Mr. D'Artagnan. So, das war jetzt Fabians vornehme, ich sag mal, Mann-von-Welt-Antwort, die er hier liefern wollte. Wir wissen alle, dass du der geborene Kugelstoßer bist, Digga.
Ja, das ist auch geil. Also Kugelstoßen, auch so Hammer werfen, Diskus werfen, alles cool. Aber ja, Fechten würde mich richtig reizen, auf jeden Fall.
Ja, bei Fechten gehe ich auf jeden Fall mit. Ja, also ich fände für meinen Teil, also wenn es so um Winterolympiade geht, so wirklich so dieses Weitsprung-Thema total cool. Das, also würde ich mich, glaube ich, niemals trauen im echten Leben, weil ich das viel zu krass finde.
Ich wollte es gerade sagen, ich finde es so geil, wenn du diese Bilder siehst, ne, aber ich
wie die dann so fliegen, ne?
Aber ich hätte so hartes Eierflattern auf dieser Rampe oder auch allein schon Bob fahren.
Im Flug.
Weißt du, wenn du Bob fährst, ich glaube, das ist ein übertrieben geiles Gefühl, durch diese Bahn zu jagen. Aber auf der anderen Seite auch einfach vollkommener Wahnsinn. Also Hut ab vor den Leuten, die sich das trauen, einfach die dieses Risiko eingehen, riesig.
Ja, genau. Und was so die Sommerspiele betrifft, würde ich sagen, wirklich so Stabhochsprung fand ich schon immer mega gut.
Ja, ich hab irgendwie jetzt so gestern mal so rumgesponnen. Ich krieg seit neuestem immer so eine Instagram-Seite angezeigt. Da suchen obskure Teams aus der ganzen Welt nach Fußballern. Also da wird so...
Du wirst es also wieder wagen.
Ja, ja, pass auf. Und dann habe ich irgendwie so gesehen, der hat so ein zweite Liga-Team aus Vietnam, sucht nach Spielern. So, zweite Liga Vietnam. Dachte ich, eigentlich wäre es ein geiles Projekt, wenn ich jetzt nicht arbeiten würde, wenn ich so ein Influencer wäre, der sich auf ein Projekt konzentrieren könnte, dann würde ich jetzt sagen, okay, ich trainiere ein halbes Jahr nochmal richtig krass Fußball, so wie früher, so 4-5 Mal die Woche, dass man wieder so richtig, richtig reinkommt. Versuche da so ein Trial zu machen, versuche reinzukommen. Einfach mit über 40 nochmal so genommen werden und dann, wenn ich genommen werde, Step 2, Einbürgerung in irgendeinem Land mit nur 20.000 Einwohnern und Nationalmannschaft spielen, das wäre geil. Also deswegen an dieser Stelle, vielleicht starte ich eine GoFundMe-Kampagne, wenn ihr Bock habt, mich zu finanzieren für ein Jahr mein Leben, dann mache ich das, dann zieh's durch.
Ja, also ich wäre auf jeden Fall dabei, ich werde dich unterstützen bei deinem Crowdfunding-Projekt. das ist das alte Kiribati-Träumchen, das wir beide haben, ja, dass wir dann doch noch Profis werden irgendwann. Die bittere Wahrheit ist, Fabian, wenn man einmal wieder Fußball spielt, hat man eine Woche lang Schmerzen in unserem Alter.
Ja, du hast das neulich nochmal irgendwann gemacht mit Hakan und anderen Kumpels, ne, und so.
Ja, ja, also es ist definitiv, funktioniert so manches nicht mehr so gut wie früher, aber ich glaube, mit ein bisschen Training geht das dann doch wieder irgendwann und ja, das wäre so cool. In einer perfekten Welt könnten wir uns jetzt freischaufeln und Fußballprofis in Vietnam werden, aber ehrlicherweise würde ich ja meinen richtigen Job auch zu sehr vermissen, geht nicht so richtig.
Würde ich auch vermissen, aber ich hätte auch Bock auf so ein Abenteuer, aber ich habe auch einfach seit 10 Jahren keinen Ball mehr am Fuß gehabt, also es ist einfach auch ein Trauerspiel und ich habe Fußball früher so geliebt, dass ich mir niemals hätte vorstellen können, so eine lange Zeit ohne zu sein, ehrlich gesagt. Aber auch nach meinem Umzug hier in den Kölner Raum, so, ich habe einfach ja, dann kam Corona und ich habe einfach auch nicht so eine Hobby-Truppe gefunden oder so, wo man mal zocken kann, weißt du, ich so die Leute, die ich kennengelernt habe hier, das sind alles keine Fußballer, mir war das dann auch zu dumm, irgendwo zu irgendeinem Verein zu gehen, so alte Herrenmäßig und irgendwie anzufragen, weil, ja, ich war in den letzten Jahren ja auch nicht der kontaktfreudigste Mensch der Welt und irgendwie ist das dann so auf der Strecke geblieben und das ärgert mich eigentlich sehr. Ja, ich meine, früher.
Ja, kann ich verstehen.
Was haben wir früher geil gezockt, ne? Und was hat das einen Spaß gemacht? Und ey, als ich noch in meinem Elternhaus gewohnt habe, ich war jeden Tag, du kennst ja diesen Bolzplatz, der bei uns so hinterm Haus im Wald war, ne? Ich war jeden Tag auf diesem Platz alleine mit Freunden. Ich habe jeden Tag da Tricks geübt, mit Freunden gezockt, egal wer da war, immer gespielt und teilweise vor der Schule. Ich war so heiß, dass ich, bevor der Schulbus gekommen bin ich eine halbe Stunde mit dem Fußball raus und habe irgendwelche Sachen gemacht oder so. Ne? Das einfach, ja.
Ja, schade, das schade. War bei mir genauso. Also interessanterweise, oder eigentlich jetzt mittlerweile, ja, was heißt schönerweise, kann ich gar nicht sagen. Der alte Bolzplatz, der so mein zweites Zuhause war, nach der klassischen Straße, eigentlich fing das Bolzen bei mir so an, dass wir, und da habe ich eine Erinnerung an die WM 90 tatsächlich, also gegenüber von uns war so ein anderes Mehrfamilienhaus und da war so eine Art Riesengarage für die ganzen Mülltonnen und das war natürlich ein tolles Tor, was wir dann hatten, also haben wir immer auf der Straße gespielt, also richtig auf der Straße halt, ne? Ärger von den Nachbarn bekommen, wenn der Ball in die Autos geflogen ist und dann kamen Autos, wir mussten aufhören, so dieses ganze, ja, so eine Kindheitserinnerung halt, ne? Und damit fing alles an und später war es halt auf diesem Bolzplatz und das war wirklich ein zweites Zuhause für uns, wir waren jeden Tag da, haben gespielt, haben gemacht und so. Und dann war es halt Jahre später so, dass die da drauf, glaube ich, so eine Art mobilen Kindergarten oder sowas eingerichtet haben. Das war für mich schon echt schade, muss ich sagen, weil damit so der gesamte Platz sozusagen zugepflastert war. Ich meine, cool halt, dass es das gab als sag ich mal, soziale Einrichtung, ja, Kindertagesstätte oder was auch immer das war, fand ich jetzt irgendwie auch cool, ne, aus dieser Perspektive. Ich hätte da auch nie wieder gebolzt, aber es war schade, dass dieser Bolzplatz halt weg war. Und siehe da, vor ein paar Wochen war ich nochmal da, bin so ein bisschen spazieren gegangen und der Bolzplatz war wieder so wie früher.
Ach geil.
Also das war so ein cooles Gefühl, dass der Platz einfach wieder frei war. Es hängen immer noch keine Netze an den Toren, so wie früher, aber es war einfach so wie früher. Das Gefühl war einfach wieder da, das war schon schön.
Ja, so meinen Bolzer gibt es glaube ich gar nicht mehr. Da ist glaube ich irgendwie auch so eine BMX-Strecke oder sowas draus gemacht worden, aber man braucht ja auch keinen Bolzer. Ich hatte ja auch, mein Elternhaus hatte ja auch eine Riesenwiese, ne? Und ich erinnere mich dann auch an so Sachen wie, als Kind oder als Jugendlicher so Champions League-Spiele gucken oder WM-EM-Spiele gucken. Und wenn dann so in der ersten Halbzeit irgendwelche Spieler irgendwelche coolen Tricks gemacht haben, die man so noch nicht gesehen hatte, dann bin ich in der Halbzeitpause raus in die Wiese gerannt und habe dann versucht, diese Tricks nachzumachen, weißt du, so dann zweite Halbzeit schnell wieder zurück vor den Fernseher, um weiter zu gucken. So, das war einfach eine Riesenleidenschaft, so, das ist geil einfach.
So war es bei mir auch, wir haben damals halt alle Spiele WM 94, EM 96 und alles so immer auf VHS aufgenommen und dann halt nachgemacht, immer wieder zurückgespult, nachgemacht. JJ Okocha bis, keine Ahnung, zu Bewusstlosigkeit, ja, so unsere Tricks angesehen, um dann nachzumachen. Und doch hat es immer noch nicht so gut geklappt wie bei ihm, sah nicht so cool aus wahrscheinlich, aber trotzdem, das war ein großes Vorbild. Ja genau, und bei der WM 90, das wollte ich nämlich noch sagen, ich erinnere mich nämlich daran, dass wir irgendwie kurz danach eben raus sind auf die Straße und dann bei diesem Garagentor Fußball gespielt haben. So, das ist so eine Verbindung, die ich mit dem WM 90 Finale habe.
Ich weiß nicht, wahrscheinlich weißt du es nicht, aber meine erste Erinnerung an deinen Vater hat auch mit Fußball zu tun. Das war so mit eins der ersten Male, wo ich bei dir zu Hause war und da haben wir Fußball geguckt. Das war 2005 Sommer und in dem Jahr vor der WM, da ist ja immer so ein Vorbereitungsturnier, da spielen so ein paar Länder gegeneinander. Und da hat Brasilien gegen Japan gespielt und wir haben dieses Spiel bei deinen Eltern im Wohnzimmer geguckt und ich hatte deinen Vater auf jeden Fall schon ein, zwei Mal vorher gesehen, das weiß ich, aber das ist mir am ehesten hängen geblieben, weil er irgendwie so Smalltalk mit mir machen wollte, weil er hatte sich vorgenommen, mich jetzt mal irgendwie kennenzulernen. Und er stand einfach direkt vor diesem Fernseher, wo dieses Spiel lief und hat dann so gesmalltalkt und ich habe wirklich höflich versucht zu antworten, aber dabei immer so an ihm vorbeizugucken und er stand aber einfach so strategisch günstig, dass ich nichts sehen konnte, das war geil.
Also hättest du mal mit ihm besser einen Bud Spencer Film gesehen, dann hätte er sich auf jeden Fall auch zum Bildschirm gedreht. Ja, und zum Thema Tricks nachmachen, mit einem alten Bekannten von uns beiden sind wir damals nach dem Abi nach Lorette gefahren. Und wir hatten da so einen Blick auf so einen großen Hof. Und da gab es halt so richtige Straßenfußballer. Wir waren am Balkon und haben denen zugeguckt und die waren so übertrieben gut. Also wirklich so richtige Zauberer mit dem Ball, ne? Also haben wir mal abgewartet, bis die weg waren und so der Platz sich geleert hat, haben versucht, die Tricks von denen direkt nachzumachen.
Ja, ich war einmal mit Freunden in der Jugend, da sind wir in der Toskana gewesen und dann haben wir auch so Strandfußball gespielt und dann kamen auch so Jungs und haben mitgespielt und die waren wirklich, also so, wir dachten so, wir sind ganz gute Kicker, ne? Und die haben, aber die waren nicht von dieser Welt, die haben uns komplett auseinandergenommen und gebumst, ja. Und dann haben wir am Ende so einfach mal so ganz demütig gefragt, so, warum die so gut zocken. Und das waren Nachwuchsspieler vom FC Barcelona. Die waren da im Trainingslager.
Ach, okay. Und, dann erklärt dann.
Ja.
Und jetzt dann. Ich finde ja, sonst hat man immer das Gefühl, man trifft so ein, zwei Leute in seinem Leben, die so herausragend gut sind. Also ja, wirklich unbeschreiblich. Und dann wird aus denen trotzdem nichts und die sind einfach nur gut, so, weißt du? Und dann denkt man sich immer, oh Gott, wie gut sind die richtigen Profis so ungefähr, ne?
Ja, ich habe da auch so ein Beispiel vor Augen, so ein Typ, der wirklich sensationeller Kicker war, wo ich auch, aber der halt auch nie was draus gemacht hat. Aber bei den Typen, von diesem Strandtag, da wüsste ich gern, ob da jemand bei war, den man dann später so kennt, weißt du, so im Fernsehen gesehen hat. Ich weiß natürlich keinen, aber gut möglich auf jeden Fall. Naja, aber unser Thema ist heute nicht Fußball. Wir hatten ja ein anderes Thema angepeilt für diese vierte Stockbrot-Folge.
Ja, ganz genau. Und wo du das eine Wort gerade gesagt hast, was du ja natürlich nicht im Podcast nennen solltest, lieber Fabian, es fing mit B eben an. Wusstest du eigentlich, dass man gar nicht mehr so richtig cool sagen kann?
Cool? Du meinst, das ist so eins dieser Jugendwörter, die ausgestorben sind, ja?
Ja, also ich finde, das muss ich ganz kurz mal sagen, geht gar nicht. Ehrlich gesagt, aber cool ist wirklich so richtig oldschool, so boomermäßig, weißt du?
Da scheiß ich drauf.
Und stattdessen ich auch, ich finde, wenn das Wort Boom gecancelt wird, dann soll bitte auch nie wieder in irgendeinem Radio Michael Jackson laufen und es sollte keine Coke mehr zu verkaufen geben. Ich finde, das ist ein Klassiker, das geht nicht.
Absolut, ja, absolut.
Stattdessen ist jetzt wieder ein neues Wort in, das wäre, rate mal, welches das ist.
Boah, ich habe keine Ahnung. Sag's mir.
Tough.
Tough? Oha, okay.
Tough. Tough ist jetzt so das neue Cool.
Okay.
Ist verrückt, oder?
Ja, so diese Jugendwörter, da bin ich irgendwie raus, da steige ich nicht durch. Für mich ist cool, was ich cool finde, so, und alles andere ist mir Latte. Also wer da jetzt irgendwie, irgendwelche, künstlich da irgendwelche Jugendwörter produziert oder da hinterherhängt oder entscheidet, was in und out ist, das ist mir eigentlich vollkommen egal.
Okay, machen wir mal einen kurzen Allgemeinwissenstest bei dir, Fabian, ja? Ich habe jetzt hier so eine gemeine Webseite geöffnet und ich habe sowieso so ein paar, ich sag mal, witzige Ideen für unseren Podcast, ja? Dinge, die ich gerne live mit dir machen möchte. Mehr dazu erfährst du, wenn es soweit ist. Und ich frage dich jetzt mal, also hier geht es jetzt um das Wort Jugendwörter, ich frage dich jetzt mal so ein paar Begriffe und du kannst mir mal sagen, was das bedeuten könnte, ja?
Wenn ich es hinbekomme, ja, gerne.
Ja, das wirst du mit Sicherheit hier und da. Also wir machen jetzt mal hier alter Lachs. Was heißt alter Lachs?
Alter Lachs, keine Ahnung, ich weiß, im Fußball, da ist der Dreier-Lachs halt, wenn man 3 Punkte holt. Was der alte Lachs ist, weiß ich nicht.
Okay, das ist so ein Ausruf des Erstaunens, sowas wie oha. Irgendwie auch, wenn man das so weiß, okay. Aber das ist auch so ein bisschen Kategorie 80er Jahre, oder? Vielleicht sogar 90er,
was meinst du? Das ist Kategorie, habe ich noch nie gehört. Mach mal weiter.
Okay, was ist ein Blumentherapeut?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
Ja, dann versuch mal ein bisschen zu erörtern. Also so einfach kommst du nicht davon.
Digga, ich habe wirklich.
Blumentherapeut.
Ich habe nicht die geringste Ahnung, wirklich. Also, sag's mir, da reicht auch meine Fantasie ehrlich gesagt nicht für aus.
Es ist eine Person, die mit den Zimmerpflanzen spricht. Das ist doch irgendwie auch naheliegend, oder?
Okay, hätte man drauf kommen können, aber ich dachte, es ist irgendwas total Abgefahrenes, ja.
Okay, ich suche hier noch so ein paar coole, irgendwie so richtige Oldschool-Dinger. Billo? Billo, weißt du, was
es ist? Ja, es ist läppsch oder es ist doof, es ist nicht gut. Das ist ganz schön Knorke, dass ich hier auch mal was weiß.
Ganz, genau. Knorke ist auf jeden Fall auch so ein, also das ist für mich ein maximales Unwort, ehrlich gesagt.
Das ist auch so ein Wort, was einfach nie cool war.
Nee, genau. Es ist eben nicht astrein.
Ja.
Was ist astrein? Das kannst du wahrscheinlich
auch übersetzen. Ja, astrein ist halt sauber oder gut, es ist nicht fair, es ist nicht mit rechten Dingen zugegangen, so halt.
Ja. Okay, warte mal, was gibt's denn hier noch? Was gibt's denn da alles für Wörter? Habe ich ja noch nie in meinem Leben von gehört. Lauch, kennst du natürlich, was ein Lauch ist, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja. Was ist Lungenbräunen? Das wird wahrscheinlich auch klar sein.
Wahrscheinlich eine Rauchen, ne?
Ja, da ich muss gerade mal auf die Übersetzung klicken. Ja, bedeutet Rauchen. Ja, ich hätte gerne auch hier so richtig coole 80er Jahre.
Ja.
Sowas wie Knorke, nur irgendwie in trendiger.
Naja, es gibt einfach so viele, es gibt so unglaublich viele Jugendwörter, auch diese Jugendwörter des Jahres, wenn die gewählt werden. Das sind immer Sachen, wo ich denke, boah, habe ich noch nie gehört, so bis auf wenige Ausnahmen.
Ja, ne? Das ist wirklich so, ne?
Kein Mensch benutzt das doch auch, also keine Ahnung.
Ja, zum Beispiel hier, das Dings hier. Yalla, das kennt man mittlerweile, ist glaube ich auch schon oldschool wieder.
Ja, ja.
Oder YOLO, YOLO. Wer sagt denn heutzutage bitte noch YOLO?
Ey, ohne Scheiß, keine Sau hat jemals YOLO gesagt. Das ist immer schon so ein Blödmannswort gewesen. Interessant halt, viele Jugendwörter, die kommen so aus diesen, ja, Wortschätzen, also sowas wie Yalla, ne, oder Para war glaube ich auch schon mal, ne, also Sachen, die so,
ja, genau,
die dann auch so über die Rap-Kultur dann irgendwie so Einfluss nehmen auf die Jugend finden irgendwie.
Ja, genau. Oder halt aus der Chatsprache, ne? Das gibt's ja auch.
Ja, ja. Yalla natürlich.
Gönjamin.
Yalla natürlich als Werder-Fan verbindet man mit einem bestimmten Fußballer. Bei der letzten deutschen Meisterschaft kurz vorher ein türkischer Nationalspieler zu Werder gekommen, Ümit Davala. Und dann war immer der Stadiongesang Yalla, Yalla, Ümit Davala. Und das war auch ein absoluter Superspieler. Geiler Typ. Geile Erinnerung. Ja, Gönjamin, ja, ist halt sich etwas gönnen, ne? So einfach chillen und sich was gönnen.
Ja, also hier steht jemand, der sich Luxusdinge irgendwie kaufen kann und kauft auch. Ja, eine Sache, die zu uns wahrscheinlich passt, Gammelfleischparty.
Ältere Herrschaft.
Genau, also eine Ü30-Party. Ach, wie lustig. Das ist auch das Witzigste, finde ich. Früher hat man immer gesagt, boah, eine Ü30-Party, die sind richtig alt, ne? Und heute denkt man sich, Ü30, ja, ist ja irgendwie noch, ist ja super.
Ja, jung. Digga, ich hab gestern, ist mir nochmal so eingefallen bei irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr warum, aber mir ist einfach nochmal so eingefallen, dass es nicht mehr lange bis zur 50 ist, ne? Ich meine, es sind 6 Jahre noch bei mir, bei dir noch etwas mehr, 7, aber 50, das hört sich so uralt an und ich fühle mich aber trotzdem immer noch eher wie 30. Es ist so, es kommt mir so surreal vor, dass ich schon so alt sein soll, weißt du, was ich meine?
Ja, total. Bist du auch nicht, Fabian?
Ich weiß.
Bist du auch nicht.
Ich bin so ein bisschen, ich bin so Benjamin Button auch irgendwie. Ich altere rückwärts irgendwie.
Ja, so sieht es nämlich aus. deswegen kommen diese infantilen Vibes immer wieder zwischendurch durch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ach, keine Ahnung. Ich mach's wahrscheinlich wie meine Eltern. Jung aussehen, also jünger aussehen, als man ist, aber dafür früh sterben. Das ist dann so, dann hat man auch so das Altern nicht erlebt und manchmal frage ich mich, ob das nicht auch gut ist, so diesen Verfall nicht so mitzubekommen.
Ja, das stimmt natürlich, aber Fabian, das wird mir jetzt ein bisschen zu deep, ne? Ich wollte jetzt eigentlich lustig sein.
Okay,
und,
dann geh mal zurück zum
Lustigen. Wir werden alle gänzlich genervt von dir, wenn du zu früh gehen solltest. Also von daher möchten wir das doch bitte nicht, ja? Also lieber so alt werden und auch nach wie vor jung bleiben. Wie zum Beispiel der werte Herr Otto, ja? Nachdem ich mir jetzt vor kurzem den ersten Otto-Film angesehen habe, habe ich mir Otto, der neue Film, angesehen und anschließend eine Doku über Otto begonnen und der Typ ist einfach sehr interessant. Weißt du, mit wem der in der WG gelebt hat?
Du wirst es mir sicherlich gleich erzählen.
Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen. Ist das nicht lustig?
Das passt aber irgendwie.
Als die so unbekannt waren.
Ja, ja,
waren.
Das passt irgendwie sehr gut. Ja.
Ja, also oder wie sie zu ihrer Zeit in der Jugend gesagt haben, es war affenstark.
Affenstark, ja.
Affenstark.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das sind auch so Wörter, die kenne ich auch noch so. Wenn du so alte TKKG-Kassetten hörst, dann oder Rattenscharf, dann kommen so Sachen auch noch immer wieder,
ja,
raus.
Genau.
Ne?
Ja, genau, genau.
Ich will noch kurz was zum Alter sagen. Also wir machen so einen Deal. Mein Vater war 60, meine Mutter war, glaube ich, 63. Ich werde auf jeden Fall älter als die. Machen wir einen Deal, ne? Also weil...
Ja, das fände ich gut auf jeden Fall. Ich habe da leider keine Einflussmöglichkeiten, aber...
Alle Familienmitglieder vorher, also so Großeltern, Urgroßeltern, die sind alle super übertrieben alt geworden. Deswegen eigentlich die Genetik ist eher positiv.
So, und man erbt über Generationen, also haken wir das Thema ab, das wäre quasi geritzt, hoffen wir es.
Aber jetzt kommen wir endlich zum Thema, denn du hast ein Thema angesprochen. Du hast so ein Thema aufgegriffen, was nah an einem Thema ist, was ich schon mal vorschlagen wollte. Es gibt einige Leute, die haben uns mal geschrieben bei Blutrausch und die meinten, ey, ihr seid doch Filmfreunde und Cineasten, sprecht doch mal darüber oder macht mal eine Liste, welche Filme man eurer Meinung nach unbedingt gesehen haben muss. Und ich finde, das ist ein Thema, was wir irgendwann auch mal ansprechen müssen. Aber du bist heute um die Ecke gekommen.
Definitiv.
Du bist heute um die Ecke gekommen und hast gesagt, wir sprechen einfach mal über Bücher, die man gelesen haben muss oder unsere Lieblingsbücher. Und ja, es klingt vollkommen erstaunlich. Wir lesen teilweise Bücher. Das ist vollkommener Wahnsinn. Ne? Wer macht das heute noch?
Ja, voll seltsam. Ne? Ja, mir ist nämlich aufgefallen, Fabian, dass wir trotz 20 Jahre Ehe quasi nichts voneinander wissen, was so die Bücher betrifft. Also ich habe dich, glaube ich, noch nie bewusst Buch lesen gesehen.
Ja, ich mache das halt auch dann eigentlich eher, wenn ich alleine bin oder wenn ich so in der Natur sitze. Also so zu WG-Zeiten. Muss ich auch sagen, zu WG-Zeiten, da hatte ich auch so eine Phase, wo ich auch so eine Lesepause gemacht habe. Da habe ich nicht viel gelesen.
Eher Comics, ne?
Ja,
eher Comics.
Genau.
Das war, also ja, das sah man immer mal bei dir oder halt irgendwelche anderen coolen Sachen. Wie gesagt, CD-Booklets, die irgendwie cool gestaltet waren, die hast du dir immer auch in Ruhe angesehen und so, ne?
Ja, also ich hatte so eine, das war so eine Phase, wo ich so ein bisschen irgendwie, ja, einfach nicht gelesen habe. Das lag aber auch daran, dass man für die Uni sehr viel lesen musste und ich dann irgendwie so die Lust verloren habe, privat zu lesen.
Das verstehe ich total. War bei mir auch so. Ich fand das immer, dieses auf Knopfdruck lesen müssen, total anstrengend. Insbesondere, wenn es dann irgendwie, also es wird ja dann einfach auch viel, ne?
Ja,
wenn du irgendwie an der Uni bist und du hast deine 8, 9, 10 Kurse pro Woche und musst für alle vielleicht 30 Seiten lesen, plus dann vielleicht nochmal auf Englisch, dann hast du halt richtig was zu tun.
Also das Einzige, was ich immer gelesen habe, auch zu der Zeit immer regelmäßig, es gibt in unserer Heimat, es gibt so einen Schriftsteller, der schreibt.
Stimmt, Tristan Irle.
Ne? Also das ist die Comic, die Romanfigur, das ist so ein Schriftsteller, der schreibt so Siegerländer Kriminalromane und die sind natürlich, das ist keine große Literatur, die kann man so nebenbei wegsnacken, aber das Coole ist halt, die spielen in unserer Heimatstadt und oder in der Umgebung und man kennt einfach die Schauplätze, es ist so vertraut und heimelig. Ich muss sagen, in letzter Zeit fuckt es mich so ein bisschen ab, weil der gute Schriftsteller immer so ein bisschen seine politische Meinung einfließen lässt und das ist nicht meine so. Also es schillert so durch, dass wir, glaube ich, auf keinen Nenner kommen würden, so in der politischen Debatte. Aber die Bücher, die finde ich so ganz, ja, die sind unterhaltsam.
Ja.
Aber das ist nicht die Art von Literatur, über die wir heute sprechen wollen. Du willst so ein bisschen ans Eingemachte.
Nö, mir ist es eigentlich, nee, gar nicht. Mir ist also überhaupt nicht. Ich bin offen für alles. Mir fiel nur so, jetzt wo du den Namen aber nennst, weiß ich schon doch, das fällt mir ein, dass du das immer gelesen hast, beziehungsweise auch immer oft darüber gesprochen hast, sehr viel. Aber ich dachte mir einfach so mal ein nettes Thema nebenbei, wenn man, wenn jeder von uns mal so ein bisschen erzählt, so was er gelesen hat, was ihm vielleicht gefallen hat, welches Buch vielleicht gerade gelesen wird oder zuletzt gelesen wurde, einfach mal so ein bisschen über Bücher reden, ist auch mal cool.
Okay, ich hau mal so raus, was so meine Kindheit geprägt hat, ja.
Okay, ja, okay.
Also irgendwann bin ich natürlich zu Krimis gekommen, so Agatha Christie und Edgar Wallace, aber früher war ich ein riesiger Fantasy-Fan. Und eins der ersten Bücher, die ich gelesen habe, ist direkt ein richtig krasser Wälzer. Das heißt Rheingold. Das ist eine Neuerzählung der Nibelungensage.
Ist das nicht der Film von Ratar?
Ja, so hat er das genannt, aber das Buch gibt es schon länger auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist dieses Nibelungenlied, also ein bisschen anders erzählt. Das fand ich als Kind total faszinierend, so deutsche Sagen. Meine Eltern haben mir immer so griechische Sagen vorgelesen, als ich klein war. Deswegen Sagenwelt war immer cool für mich. Und dann bin ich an den Herrn der Ringe natürlich gekommen, klassischerweise. Riesiges Buch, also beziehungsweise drei Bücher, natürlich auch super lang, super episch. Und dann gab es zwei andere Büchereien, die mich total mitgenommen und bewegt haben. Das waren einmal Kane, das ist so eine Gestalt, die ist so ähnlich wie Conan der Barbar, nur nicht so bekannt. Das ist so ein Magier, dunkler Typ, der so durch so eine Fantasie-Mittelalter-Welt zieht und so, so seine eigenen Moralvorstellungen hat, eigentlich so eher so ein Anti-Held. Mich haben immer so Anti-Helden total fasziniert.
So wie Loki und sowas, ne?
Ja, Loki ist ja schon eher ein Schurke, aber naja, gut. Der spielt übrigens wiederum eine Rolle in Rheingold, worüber wir gerade gesprochen haben. Und dann gibt es natürlich noch das sogenannte Buch der Schwerter, auch so ein Fantasy-Ding, was es nie so richtig in den Mainstream geschafft hat, aber eigentlich total episch ist. Und das habe ich mir letztes Jahr nochmal gebraucht, gekauft, um es nochmal zu lesen. Das war, cool. Ja. Und ich habe gemerkt, so Ich weiß gar nicht, wie ich das als Kind lesen konnte, weil es so super sperrig geschrieben ist. Ich habe ganz, ganz große Probleme gehabt, da reinzukommen letztes Jahr, aber als Kind habe ich es weggeballert, habe ich es total verschlungen.
Ja, ist immer so die Frage, welchen Nerv man gerade trifft, finde ich. Also ich finde, gerade bei Büchern musst du ja wirklich auch in eine gewisse Stimmung kommen.
Ja, voll, voll.
Bist du eher so der, wie heißt das, also quasi Rückseitenleser der Bücher, oder bist du der, so der Cover-Typ, wenn du irgendwo in der Buchhandlung bist?
Ich bin ein Cover-Typ. Also, das ist zum Beispiel auch bei Weinen so. Wenn ich Weine neu probiere, die ich nicht kenne, und ich weiß so, welche Richtung, welche Traube ich will, dann lasse ich mich ganz oft einfach von Etiketten inspirieren und das klappt eigentlich meistens ganz gut.
Ja.
Und ja,
Ja.
klar, wenn ich dann ein Cover sehe, was mir gefällt, dann lese ich natürlich den Klappentext und dann gucke ich, ob es passt, definitiv, ja.
Ja. Also ich muss sagen, bei mir ist es definitiv das Gleiche. Kompletter Cover-Typ, und das macht es auch so schwer, finde ich, in der Bücherei was Gutes zu finden, weil man häufig ähnlich gute Bilder hat oder manchmal auch blöde Bilder, und vielleicht ist das Buch aber gut, ne? Und bei Filmen ist das Gleiche. Ich erinnere mich, glaube ich, fast an jede DVD-Hülle, so
Ja,
ungefähr.
same, definitiv.
Ja, und weiß aber die Titel nicht. Also das, überleg mal, wie oft wir uns schon unterhalten haben. Ich weiß nicht, ob dir das mal bewusst aufgefallen ist. Und irgendwie über Filme, und dann, keine Ahnung, erzählst du mir zum Beispiel was, und dann frage ich, ah, Moment, auf dem Cover sieht man doch das und das. Und dann, ja, genau, und dann, ja, okay. Ja, dann weiß ich zumindest, worum es geht. Also das prägt sich bei mir total schnell ein.
Aber was sind denn so Bücher, die dich geprägt haben? Ich muss auch einen Namen kurz reinwerfen: Wolfgang Holbein, auch so ein deutscher Fantasy-Schriftsteller. Der hatte auch so ein, zwei Bücher, da gab es irgendwie Märchenmond und da gab es so die Reihe Charity, das ist so eine Frau, ja, wie soll ich sagen, so eine Weltraumsoldatin irgendwie, die so Abenteuer erlebt. Das waren auch so Reihen, die habe ich so auch verschlungen, und auch die Hexer von Salem Bücher. Ich weiß nicht, kennst du H.P. Lovecraft?
Ja.
Das ist ja der hat eben diesen Cthulhu-Mythos erschaffen. Das ist so eine Cthulhu, das ist so eine alte Gottheit. Da gibt es so die großen Alten, das sind so Götter, die in der alten Welt gelebt haben. Und Lovecraft hat da so ein paar Bücher geschrieben, die so, ja, so Cosmic-Horror, die so sehr berühmt sind, so die Berge des Wahnsinns oder so. Und ich habe zu denen nie den Zugang gefunden, weil die einfach super sperrig geschrieben sind. Aber Holbein hat so in dieser Hexer von Salem-Reihe im Prinzip diese Lovecraft-Geschichte so besser verpackt für mich, weißt du, einfach angenehmer weitergesponnen. Es gibt ja so Schriftsteller, du weißt, die haben einen guten Ruf, man versucht dir die nahe zu bringen, aber du kannst sie einfach nicht lesen. Das ist
Ja, es packt nicht.
so,
Ja,
ja,
passt nicht.
mein Vater, der wollte mir Karl May ans Herz legen, als Kind bin ich nie reingekommen, oder ich wollte unbedingt Salman Rushdie lesen, die satanischen Verse, weil das halt auch so ein kontroverses Buch war. Und bin einfach
Ja,
nicht reingekommen.
total.
Das ist, ja, hat einfach nicht funktioniert für mich.
Ja, Salman Rushdie ist auch ein krasses Thema, ne? Aber ist definitiv,
Ja, das ist ein krasses Thema, definitiv, ja.
ja, könnte man auf jeden Fall auch vertiefen. Aber ja, was mich so geprägt hat, ich glaube, ich war deutlich konservativer und kindlicher unterwegs, ne? Also frühe Bücher, an die ich denken muss, das ist sowas wie Anton und der kleine Vampir oder das Sams. Ich habe das Sams geliebt. Ich habe das verschlungen. Also Sams fand ich richtig gut. Und auch Alf. Da war ich ja so ein riesiger Alf-Fan war als Kind, habe ich wirklich sehr viel Alf auch gelesen, diese Bücher, die es dazu gab.
Ja.
Ja.
Alf habe ich im Fernsehen gesehen, und ich hatte Hörspiele von Alf, die sind natürlich eine absolute Frechheit. Das ist einfach ja nur die Tonspur aus dem
Folge einfach
Fernsehen,
ab.
so,
Ja,
ja.
genau.
Und wenn da
Ja.
irgendwas,
Aber hat funktioniert, ja.
wenn da aber irgendwas passiert, wo du halt einfach was sehen musst, dann hörst, dann kannst du es halt einfach nicht wahrnehmen auf der Kassette. Das ist eigentlich wirklich eine Frechheit. Aber so typische Kinderbücher, die kannte ich oftmals gar nicht. Also so Sams zum Beispiel war mir gar nicht bewusst, dass das zu unserer Zeit schon existiert hat, weil ich halt eben so ja,
Ah, witzig.
schon eher so andere Bücher gelesen habe, ne?
Ja,
Ich war.
crazy. Also das habe ich wirklich verschlungen. Das waren halt letztendlich, glaube ich, auch immer so Phasen, in denen ich mich dann sehr intensiv mit so einer Sache beschäftigt habe,
Ja,
weißt du?
kenne ich,
Und
kenne
dann
ich.
war es zum Beispiel, eine Zeit lang war ich so ein riesen Sams-Fan oder eine Zeit lang war ich ein riesen Alf-Fan, dann Knight Rider, A-Team, MacGyver, weißt du? Und und ein anderes Buch, was sozusagen vor diesen Mainstream-Sachen war, das war Ritter Kunibert. Das war so ein
Ja,
Ritterbuch.
das kenne ich
Ich erinnere
auch,
mich
ja.
heute noch genau an so an dieses Cover, der Typ mit den braunen Haaren, der hatte, glaube ich, so blaue Leggings an oder so, ne? Und ich meine, das waren noch zwei oder drei Teile. Die habe ich so richtig cool gefunden damals.
Ich weiß auch noch, mein allererstes Kinderbuch, das war so ein Kinderbuch, das hatte meine Mutter schon von ihrer Oma vorgelesen bekommen. das hieß Putti-Put. Da ging es, glaube ich, um so eine kleine Ente. Das war Putti-Put und die war, das war die letzte. Und als letzte in der Brut, da kam dann Putti-Put irgendwie so reimmäßig aufgebaut. Und das war so das allererste Kinderbuch, was ich gelesen habe. Ja, aber ich habe, wie gesagt, eher bin ich relativ schnell zu so ja, erwachsenen Büchern übergegangen. Ich habe mit 10, so, oder auf jeden Fall bevor ich auf die weiterführende Schule gegangen bin, S gelesen von Stephen King und auch Roter Drache von Thomas Harris und beides hat mir krasseste Albträume beschert, vor allem S. Also das, das war so,
Ja, das glaube ich. Also ich glaube, man sollte auch nicht unbedingt alles lesen, so, ne, was es so gibt.
Ja, vor allem lesen, weil das einfach die Fantasie nochmal so auf so eine ganz andere Art und Weise anregt, ne?
Ja, ja. Und eine Frage werde ich wahrscheinlich auch schon beantworten können. Ich frage sie trotzdem, weil sie irgendwie gestellt werden muss heutzutage. Bist du eher so der Papiertyp oder Digitalleser?
Ja, kannst du, wie gesagt, wahrscheinlich selber beantworten, ne?
Ja, ich brauche das Gefühl vom Papier auch in der Hand.
Ich brauche das Gefühl
vom Papier. Es muss einfach sein, ich muss es anpacken, ich muss es riechen. Ich finde auch diesen Geruch von neuen Büchern so cool.
Ich liebe auch einfach das Geräusch, wenn man so die Seite umblättert. So.
Ja, genau.
Liest du aktuell?
Ich war lange Zeit auch, aber kurz, ich war lange Zeit so, dass mich das immer super genervt hat, wenn so der erste Knick oder sowas.
Das ist, du weißt,
ich weiß ja auch bei dir, du bist genauso, was Filme und so betrifft. Wir, also das war immer so, da dürfte nichts drankommen.
Ja,
ne?
Ja. Du weißt,
du bist auch so.
Du weißt, wie pingelig ich mit meinen Schuhen bin. So, weißt du?
Ja, ja.
So, also für die Leute, für die Leute, die mich jetzt nicht kennen, so, ich habe dann so Sneaker, die habe ich schon seit 2 Jahren an, aber wenn du die siehst, dann denkst du, die sind gerade frisch aus dem Laden gekommen, weil ich so penibel drauf achte, dass da nichts drankommt.
Ja. Ja, ja, genau. Ja, bei mir ist es tatsächlich nicht mehr so. Als Jugendlicher hatte ich das auch. Weiße Sneakers mussten knallweiß sein, also strahlend weiß. Ja, ansonsten geht's gar nicht. Ist auch eigentlich so. Ich bin mehr der Typ, ein Universalschuh, den ich zu jeder Zeit und jeder Gelegenheit anziehe. So, ich bin mehr der Typ Lieblingsjeans.
Ja, ja.
So in die Richtung, würde ich sagen.
Voll, ne? Voll. Ja. Wobei ich muss sagen, da muss ich aber was dran ändern. Ich bin in den letzten Jahren, bin ich eher so gewesen, auch durch die Arbeit und so, dass ich, wenn ich Klamotten gekauft habe, eher so auf Gemütlichkeit und Zweckmäßigkeit geachtet habe. Und mir ist neulich so aufgefallen, da war ich so in meinem Kleiderschrank und ich habe so rumgekramt und es gibt also so 70% von meinen Klamotten fühle ich gar nicht so richtig. Weißt du, was ich meine? So, das ist eher so zweckmäßige Alltagskleidung und ich muss mal wieder mehr dahin kommen, dass ich Sachen kaufe, die ich fühle. Kennst du noch dieses gelbe Hawaii-Hemd, das ich früher hatte mit den Blumenprints und der sowas halt. Ich hatte, das war das verrückteste Ding aller Zeiten, ne? Aber ja.
Ich glaube, man sollte sich auch mehr, also häufiger weniger kaufen. Und dann Dinge, die man wirklich mag.
Safe. Da muss ich auch echt wieder hinkommen. Also ich bin ja immer so hin und her gerissen. Ich sehe manchmal so Videos von so Menschen, die so Minimalismus leben.
Was ich auch irgendwie spannend finde, muss ich so sagen.
Ja, genau. Und ich finde es mega spannend. Weißt du, dass du dann halt, keine Ahnung, so 2 Paar Hosen und für jeden Tag einfach das gleiche Oberteil. Dass es so einfach so gar keine Überlegung gibt, was ziehe ich heute an, weil du halt eh immer nur das Gleiche hast. Ne? So und alles minimalistisch und übersichtlich gehalten und du hast so Klamotten für eine Woche oder so, dann musst du halt waschen. Es gibt keinen Überfluss, es gibt nur so zweckmäßiger Minimalismus. Aber ich finde das interessant, aber ich bin nicht bereit dafür. So, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, genau. Absolut. Das sind auf jeden Fall 2 aktuelle, ich sag mal, Wohlstandstrends. Das würde ich schon so bezeichnen. Zum einen diesen Minimalismus oder Purismus und auf der anderen Seite diesen Frugalismus. Das finde ich auch sehr interessant. Also diese Leute, die sagen, ich möchte mit 40, 45 irgendwie in Rente gehen und bin so ultra sparsam bis dahin und spare irgendwie jeden Cent zusammen.
Da, keine Ahnung, das wäre nie mein Ding gewesen. Ich konnte ja, oder ich war ja auch oft eher sparsam, aber ich habe mir immer Dinge gegönnt, die mir Spaß bereiten, weil ich halt, also der Gedanke, mit 45 dann in Rente zu gehen, aber bis dahin irgendwie sich aktiv Spaß zu versagen und auch irgendwie so kasteit durchs Leben zu laufen, der ist für mich irgendwie so sehr, sehr nicht so attraktiv, ganz ehrlich.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch so ein Lifestyle. Ich glaube, ist wie wahrscheinlich mit dem Tätowieren. Wenn du einmal angefangen hast, dann kommst du auch schlecht wieder raus, glaube ich.
Aber egal, zurück zu Büchern. Ich hatte dich gefragt, liest
ja,
du aktuell?
Ich muss aber ganz kurz noch auf diesen Knick eingehen, auf dieses Knicken. Ich finde das mittlerweile, stört mich das gar nicht mehr. Also aktuell zumindest stört mich das nicht. Und ich finde das sogar noch irgendwie cool, wenn die so meine Knicke haben.
Ja,
weißt
ja,
du?
Wenn,
das hatte ich nie.
Wenn,
das hatte
wenn,
ich vorher nie.
Wenn, Buch so, wenn man dem Buch ansieht, dass es aktiv gelesen wurde.
Ja, genau.
Ja, ja, ich
genau,
verstehe,
genau.
was du meinst, ja.
Ja. Ja, also aktuell lese ich zwei Bücher von Daniel Kehlmann. Einmal Ruhm und einmal Lichtspiel. Ich glaube, Lichtspiel ist das Neueste. Und die waren eigentlich auch so der Grund, warum ich gedacht habe, ich bringe das mal hier ins Spiel, weil ich die beide sehr gut finde. Also ich lese die beide parallel. Und also bei Lichtspiel geht es, oder Lichtspiele, ich glaube Lichtspiel, geht es um G.W. Pabst, diesen alten deutschen Regisseur, der letztendlich es geschafft hat, zum richtigen Zeitpunkt zu emigrieren und in die USA auszuwandern, bevor es dann mit den Nationalsozialisten in Deutschland so richtig losging. Allerdings hat er es, obwohl er quasi so ein letztendlich, ja, neben Fritz Lang und so einer der großen Namen war des deutschen Kinos in den 20er Jahren, war es so, dass er in Hollywood zwar für seine Kunstfilme geschätzt wurde, aber er hat keine Aufträge bekommen. Und den einzigen US-amerikanischen Hollywood-Film, den er damals gedreht hat, der ist eben gefloppt. Er war auch mit dem Drehbuch nicht zufrieden, hatte aber keine andere Möglichkeit, als den zu drehen. Wollte eigentlich wieder so sein bewährtes Kino machen und hat sich dann schlussendlich dafür entschieden, dann doch wieder zurück nach Europa zurückzukehren. Und trifft auf seiner Reise auch verschiedene Künstlerkollegen, auch in Paris zunächst. Und das Buch baut sehr gut diese Drucksituation auf, in die er gerät, weil das Deutschland, was er verlassen hat, jetzt mittlerweile eben nationalsozialistisch ist. Das Deutschland, das er kennt, befindet sich mittlerweile im Nationalsozialismus. Und wie er seine Freunde in Paris und so trifft, können alle gar nicht so richtig verstehen, warum er aus Amerika wieder zurückgekehrt ist, denn alle wollen eigentlich dorthin. Ja, und so beschreibt er dann auch eine Zugfahrt mit seiner Familie. Hintergrund ist, dass er eine pflegebedürftige Mutter hat in Deutschland, von der er sich nochmal verabschieden möchte. Ja, die leben dort auf so einem Anwesen. Und er beschreibt so eine Zugfahrt nach Deutschland rein. Und auf der anderen Seite sieht man halt einen Zug, der quasi aus Deutschland rausfährt, der halt total überfüllt ist. Bahnhöfe, die total voll sind und Leute, die nicht mitfahren können, dann immer wieder irgendwelche Gestapo-Leute, die dann irgendwie diese Züge stürmen und gucken, wer da drin ist, Passkontrollen durchführen und so einen ganzen Kram. Naja, und dann landet er halt in Deutschland und auch in seinem Anwesen. Derjenige, der sich um das Haus gekümmert hat, der so ein bisschen der Hausmeister war, hat mittlerweile eine Uniform an. Also er hat sich der Partei angeschlossen und das hat auch zu so einem Sinneswandel letztendlich geführt. Und mehr will ich vielleicht an der Stelle nicht spoilern. Er hat es an der Stelle wirklich nicht leicht. In seiner Vita ist es so gewesen, dass er sich schlussendlich dann aber gebeugt hat und quasi für die Nationalsozialisten, ich sag mal in Anführungsstrichen, deutsches Kino wieder gefilmt hat. Also ne, er konnte jetzt nicht an der Stelle sich dagegen auflehnen, sondern musste aus verschiedenen Gründen oder hat sich dafür entschieden, aus verschiedenen Gründen mitzumachen und das Bild des deutschen Kulturschaffenden sozusagen vorzuleben und so ein bisschen Aushängeschild der Nazis zu werden.
Ja, ich denke, es ist zu der Zeit auch einfach unmöglich gewesen, Filmschaffender zu sein, ohne irgendwie eine gewisse Nähe zur Partei. Du hättest ja gar keine Lizenzen oder Förderungen erhalten, ne? Und hättest du dich aufgelehnt aktiv, dann wärst du halt einfach umgebracht worden. So, ganz einfache Nummer, ne? Das ist,
genau.
Die einzige Entscheidung, die man hatte, war eben Kunst ja oder nein. Und wenn Kunst, dann musstest du, glaube ich, auf Parteilinie sein. Und wenn du das nicht wolltest, dann musstest du halt eben das Ding an den Nagel hängen. Und das ist ja das, was man beispielsweise Leni Riefenstahl vorwirft, dass sie eben sehr, sehr aktiv quasi Nazi-Propaganda betrieben hat und sich davon einfach nie distanziert hat. Also ja, nicht.
Die kommt in dem Buch tatsächlich auch vor.
Ja, natürlich kommt sie vor. Das ist ja vollkommen logisch, ne? Aber dass man bei ihr so den Eindruck gewinnt, sie hat das nicht gemacht aus einer Zwangssituation heraus, sondern wirklich aus purer Überzeugung. Ne?
Ja, ja, genau. Also er beschreibt sie als maximal untalentiert. Und das ist halt immer so die Frage. Ich weiß halt nicht, was Kehlmann da jetzt wirklich irgendwie in der Biografie oder aus Tagebüchern oder so entnommen hat. Keine Ahnung. Also es wird schon auch gesagt, dass ein Teil davon oder viele Details, Begebenheiten und einzelne Gespräche und sowas natürlich irgendwie erfunden sind. Die sind fiktional. Aber das gelingt ihm eben sehr gut, ja, also in diese Welt einzutauchen, in diese düstere, beengende Welt, in der man quasi aufpassen muss, was man wie zu wem sagt. Und auch diese Hoffnungslosigkeit der Künstler generell, insbesondere dann, wenn sie eigentlich mit dieser politischen Situation nicht einverstanden sind, was so, sag ich mal, ihr Brot- und Buttergeschäft betrifft. Ne? Also viele Leute, viele Karrieren, die zerbrochen sind. Und jeder muss sich dann irgendwie so durchhasseln, sozusagen, durch dieses nationalsozialistische Deutschland und eben GW Papst auch, obwohl er so diesen riesengroßen Namen hat. Es wird zum Beispiel auch beschrieben, wie seine Frau Trude in so einem Lesezirkel, in so einem Lesekreis von verschiedenen Ehefrauen Eintritt erhält, um sich dann sozusagen, ich sag mal, gesellschaftlich zu etablieren. Und all das eigentlich auch auf Wunsch von GW Papst. Und da geht es eben um Lektüre, die dort gelesen werden darf. Sie findet das Buch aber total grottig und schlimm eigentlich, was worüber die anderen letztendlich sich unterhalten. Und muss aber sozusagen so, wie soll man sagen, also sie ist intellektuell, aber muss halt dieses falsche Spiel mitspielen und halt dieses Buch jetzt irgendwie bejubeln und positiv bewerten und kommentieren, damit sie eben in diese Gesellschaft aufgenommen wird. Und das ist halt schon, also würde ich jetzt wirklich als Lesetipp hier an der Stelle auch rausgeben, wer Lust hat, in diese Welt mal einzutauchen und auch diese, wie soll man sagen, ja, diese dunkle Drucksituation irgendwie zu erleben. Ich finde, das hat Kehlmann auf jeden Fall sehr nachvollziehbar beschrieben.
Ja, Brückenschlag in die Gegenwart. Jenseits des großen Teiches in den Vereinigten Staaten, da werden aktuell auch wieder Bücher verboten. Ne? Das ist immer ein schlechter Vorbote. Leni Riefenstahl war sicherlich aus meiner Sicht alles andere als talentlos. Die hat ja schon auch Filmtechniken etabliert und erschaffen, die heute immer noch genutzt werden. Also ganz talentlos kann sie ja nicht gewesen sein. Zumindest innovativ war sie offenkundig.
Ich glaube, er hat das, Entschuldige, ich glaube, das war so, um es wirklich um den künstlerischen Film ging. Okay, ne? Also ja, der, okay. Ich glaube, das war, wenn mich nicht alles täuscht, in einem Moment, wo der dann irgendwie in Hollywood ist und dann über seine Arbeit und seine Kunst reflektiert und dann nennt er dann irgendwann diesen Titel, den Namen sagt so, ja, und dann war auch diese junge, interessierte Leni Riefenstahl da, die mir da irgendwie so sozusagen an die Seite gestellt wurde, die ich gar nicht haben wollte und die ist so schlecht und unbegabt und hat kein Gefühl für Schnitt und sowas.
Gut, also an so Sachen wie Fritz Lang oder so kommt sie natürlich nicht ran, aber sie hat auch eine ganz andere Art von Film dann letzten Endes gemacht.
Und ne? Sie hat sich danach ja auch nochmal entwickelt, sollte das jetzt hier der Wahrheit
entsprechen. Wobei, ja, das eher in Richtung Fotografie natürlich und so, ne, aber ja. Ja, wo du sagst, Bücher, die so das schaffen, diese Dunkelheit und auch diese Trostlosigkeit des NS-Regimes einzufangen, da gibt es natürlich viele, ne? Da gibt es, keine Ahnung, der Junge mit dem gestreiften Pyjama oder irgendwie so heißt das, ganz, ganz krasses Buch, was so auch in dieser Zeit spielt und was einen auch hart in diese Zeit holt. Ich habe aber vor kurzem auch einen Krimi gelesen. Ich liebe ja den Franzosen Jean-Christophe Granger, der hat die purpurnen Flüsse geschrieben. Und es nervt mich eigentlich, das ist so mein einziger Kritikpunkt an ihm, dass immer sehr, sehr oft dann im Hintergrund irgendwelche Nazi-Zirkel irgendwie eine Rolle spielen, weil ich immer denke, Junge, ist langsam auch so ein bisschen ausgelutscht und so, ne? So der Krieg, der Krieg ist lange vorbei, komm mal irgendwie klar und such dir mal ein anderes Thema. Aber sein letztes Buch, oder ich glaube, es ist sein letztes Buch, das heißt Marmorne Träume. Und das spielt in Berlin zu Kriegszeiten. Und da ist halt ein Serienmörder unterwegs und ein Schauspieler. Da gibt es halt auch so eine Verknüpfung zur Filmszene und auch so zur Kunstszene Berlins zu der Zeit. Auch gut recherchiert. Ja. Und ein Schauspieler und eine Psychologin und ein Gestapo-Polizist tun sich zusammen, um diesen Mörder zu fangen und hinterfragen auch gemeinsam das System. Ein ziemlich geiles Buch eigentlich. Also
spannend, ja, sehr spannend.
Also wenn man irgendwie Bock hat auf Krimi-Lektüre, also wirklich gute Krimi-Thriller-Lektüre, auch ein bisschen brutaler, aber auch sehr, sehr spannend und historisch auch wirklich in dieser düsternen Zeit sehr, sehr gut eingebettet, Marmorne Träume, sehr geiles Buch.
Schreibe ich mir direkt mal auf, das hört sich nämlich wirklich sehr gut an. Bist du eigentlich eher so ein Schnellleser oder ein Langsamleser?
Das kommt immer ganz drauf an.
Wie lange brauchst du für ein Buch?
Das kommt auch immer ganz drauf an. Also es gibt diese, ich liebe diese Jack Reacher-Bücher. Das ist so eine auch so eine Thriller-Buchreihe. Das ist auch so ein Anti-Helden-Typ. So.
War das nicht auch verfilmt?
Ja, es gibt zwei Filme mit Tom Cruise. Die sind aber, der erste ist sehr gut. Das ist die Verfilmung des Buches Sniper. Der zweite ist ziemlich scheiße. Das ist, glaube ich, das Buch Der letzte Befehl. Das habe ich noch nicht gelesen. Und es gibt eine Serie auf Prime, die so lose an Büchern andockt quasi, aber so ein bisschen Handlung
vielleicht
dazu.
Vielleicht habe ich das auch gesehen, das kann sein, ja.
Ja, das sind richtig geile Bücher, die haue ich so in 2-3 Tagen weg oder so. Also da, weil das sind so,
okay,
das,
cool.
Das sind so Page-Turner, die kannst du nicht aus der Hand legen, weißt du, die sind so, die sind einfach wirklich sehr, sehr stark geschrieben. Also wenn jemand da mal irgendwie einen Einstieg finden will, Underground ist, glaube ich, so mein Lieblingsbuch aus der Reihe. Ansonsten gibt es auch Bücher, die lese ich eher langsam. Ich lese aktuell das Buch Apfelstrudel Alibi. Das ist diese, das nennt sich Eberhofer-Reihe. Das sind so bayerische Krimis, die so in Bayern spielen und so in Niederkaltenkirchen und so ein bisschen skurrile Figuren haben und so ein bisschen ja auch sehr lustig geschrieben sind. Und ja, die Morde oder die Kriminalgeschichte, die steht meistens so ein bisschen im Hintergrund. Es geht eigentlich mehr so um diese Dynamik der Personen und so. Die sind auch verfilmt, die kann man auch auf Netflix sehen. Die sind unfassbar witzig, diese Filme. Und dadurch, dass man die dann kennt, hat man dann beim Bücherlesen auch die Protagonisten quasi so vor Augen. Und
das ist immer cool,
finde ich. Ja, und ich liebe es. Es gibt da so ein... Es gibt da so einen Gaswasserinstallateur, Ignaz Flötzinger, geilster Typ aller Zeiten. Also wenn du irgendwann mal die Filme oder die Bücher reinziehst, wirst du verstehen, was ich meine.
Vor allem, weil Ignaz ist für mich ein spanischer Name tatsächlich.
Ignacio, ja, aber Ignaz ist so ein typisch altdeutscher Name auch.
Ah ja, okay. Ja. Also ich kenne es als Inigo tatsächlich. Inigo. Ignacio gibt es wahrscheinlich auch. Ja,
ja, Ignaz kommt, glaube ich.
Ja, spannend.
Ignaz kommt, glaube ich, so aus dem Jüdischen, also so aus der jüdischen Tradition. Und ich kann mich erinnern, ich habe den Namen das erste Mal gehört. Das muss so Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen sein. Ich habe ja mit meinen Eltern immer Nachrichten geguckt. Und da hieß der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, der hieß Ignaz Kiechle. Und ich fand den Namen Kiechle so geil, weil ich immer an Pfannkuchen denken musste dabei. Und ja, Ignaz Kiechle, einfach grandioser Name, hat sich bei mir eingebrannt. So. Ja.
Ja. Ja, ich finde auch, dass Apfelstrudel-Alibi übrigens so ein richtig deutsches Wort ist. Ne?
Vollkommen.
Das ist ja das Typische fürs Deutsche, dass man halt alles aneinander kleben kann, also Wortkompositionen bilden kann mit allem. So Donau, Dampfer, Schifffahrt, Dingsbums, ne? Das längste deutsche Wort, hast du ja bestimmt mal gehört.
Ja, ja, klar.
Und aber wird wahrscheinlich mit Bindestrich geschrieben an der Stelle, oder?
Ich glaube auch, ja.
Apfelstrudel-Alibi, ja, gut. Ja, interessant auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, großartige Reihe. Also, ja. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn man so nebenbei schmökern will. Weißt du, ich bin kein Typ, der so, ich kann nicht zwei Bücher zusammenlesen, so wie du das jetzt aktuell tust.
Also, ist auch ganz untypisch für mich, also ich weiß auch nicht, woher das kommt.
Jetzt bei denen könnte ich es, glaube ich, weil das ist so seichte, lustige Lektüre nebenbei, wo man auch einfach mal so ein Kapitel snacken kann, ohne dass man jetzt unbedingt so immer weiter lesen muss, ne? Da könnte man jetzt gut noch ein Buch nebenbei lesen. Ich mache das manchmal nur, wenn ich dann nebenbei so ein Sachbuch lese, so ein True-Crime-Buch oder so, dann klar, das mache ich dann parallel. Das ist...
Ja, okay. Ja, okay. Na, cool. Was waren so dein Lieblingsbuch in der Schule?
In der Schule? Puppenmord. Also, du meinst Bücher, die wir in der Schule gelesen haben oder die ich zur Schulzeit
die ihr lesen musstet.
Also, die ich privat gelesen habe zu Schulzeiten, das war Puppenmord. Das ist eine
Muss ja wieder irgendwas Crimiges sein. Nee, das ist ja klar.
Das ist so eine, das ist eher eine Komödie. Ja? Das ist,
okay.
Das geht um einen englischen Berufsschullehrer, der ja auf seiner Schule auch quasi gemobbt wird von seinen Klassen, weil der halt so ein ziemliches Weichei ist. Und zu Hause wird er gemobbt von seiner Ehefrau, die halt sehr, sehr die Hosen anhat. Und er überlegt schon seit längerer Zeit, sie umzubringen. So. Mhm. Und sie lernt dann so ein amerikanisches reiches Ehepaar kennen, das neu in der Nachbarschaft wohnt. Und die nehmen sie mit auf so eine Bootstour, einfach spontan, weil sie hat sich mal wieder über ihren schwächlichen Ehemann aufgeregt. Und fährt dann mit den coolen Amis mit dem Boot einfach mal weg übers Wochenende. Und er hat sturmfrei und geht seinen Mordfantasien nach, indem er eine Gummipuppe umbringt, testweise, und die in so einem Baggerloch verschwinden lässt von so einer Baustelle. Und er wird dabei gesehen und weil seine Frau ja weg ist und nicht zu finden, unterstellt man ihm, er hätte sie umgebracht.
Ach so.
Und er klärt das aber auch gar nicht auf. Er bleibt quasi in U-Haft, weil er einfach mal richtig seine Ruhe hat, da, weißt du? Und es ist einfach ein großartiges Buch. Ich habe also.
Okay, das ist witzig.
Es ist, also Tom Sharp heißt der Schriftsteller, Puppenmord, das Buch. Es gibt noch zwei Nachfolger. Ich liebe es, wirklich, ich liebe es.
Schreibe ich mir auch mal direkt auf, Tom Sharp, okay, das klingt lustig.
Was ich in der Schule am liebsten gelesen habe, war tatsächlich Wojcik. Ich weiß nicht warum.
Ach, wirklich, krass.
Ja, ich weiß nicht warum, das ist ja so ein Textfragment und es ist ja auch einfach nur so zusammengestellt, wie man denkt, dass es gedacht war. Man weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge das eigentlich gedacht ist, aber irgendwie fand ich es cool. Also Wojcik und Draußen vor der Türe.
Ja. Draußen vor der Türe sagt mir jetzt tatsächlich nichts.
Draußen vor der Türe,
ist
auch so ein kurzes Buch, das geht um einen Kriegsheimkehrer nach dem Zweiten Weltkrieg, der auch kriegsversehrt ist, der quasi so seine Gasmaskenbrille trägt, weil seine richtige Brille kaputt ist und also halt auch so als skurrile Figur so ein bisschen durch die Gegend geht. Und dann so verschiedene Menschen trifft, die halt alle so ihre Kriegsschicksale haben. Teilweise kannte er die schon vor dem Krieg, teilweise nicht. Und dann so Erfahrungen austauscht, so Schicksale vergleicht und so. Also er will sich eigentlich umbringen, in der Elbe ertränken, aber kommt dann eben dazu, dass er dann mit so verschiedenen Figuren interagiert. Das ist auch ein sehr, sehr eindringliches Buch. Und Büchner, der es geschrieben hat, nee, Büchner war Wojcik, glaube ich, ne? Wie heißt denn nochmal der von Draußen vor der Tür? Jetzt habe ich das total verbaselt, ist auf jeden Fall auch sehr früh gestorben und hatte deswegen auch nur so wenige Sachen geschrieben. Es gibt nur das Buch und dann hängen da noch so ein paar Briefe an, die er aus dem Krieg heraus geschrieben hat und das war's dann. Also mehr hat man von ihm nicht verfügbar so.
Überliefert bekommen. Ja. Wäre interessant. Ja, bei mir war es tatsächlich die Physiker.
Die Physiker auch großartig.
Also das liebe ich total und ist ja eigentlich ein Theaterstück.
Ja.
Und ich finde, das liest sich total angenehm schnell auch, ne? Das ist also nichts, also für all diejenigen, die irgendwie Probleme mit 400 Seiten Büchern oder so, mit den dicken Schinken haben, das kann man auf jeden Fall mal ganz gut nebenbei machen. Und ich finde halt auch diese Botschaft dahinter total wichtig.
Ja, und die Physiker habe ich tatsächlich auch vor ein paar Jahren nochmal gelesen, weil ich nochmal Bock drauf hatte. Und da schließt sich auch wieder der Kreis zum Podcast, denn die Physiker haben wir mit dem Schultheater im Heimhoftheater gespielt, wo wir jetzt mit dem Podcast auch schon zweimal aufgetreten sind.
Lass mich raten. Nein, du warst nicht Möbius. Du warst der Kommissar. 100% warst du der Kommissar.
Ja, ich war der Kommissar, ja.
Warst du es?
Ja, ja.
Siehst du? Bam. Was auch sonst, Leute.
Ja.
Ja, lustig.
Ansonsten Bücher, die ich in den letzten Jahren sehr, sehr hilfreich fand, weg von fiktionalen Büchern. Oder ich meine, klar, ich lese viel True-Crime-Kram. Aber ich hatte schon mal im Podcast öfter erwähnt, dass mir in den letzten Jahren das sehr, sehr gut getan hat, so diese Philosophie, diese stoische Weltbetrachtung so ein bisschen mir anzueignen.
Ja, genau. Ja.
Und ich finde es absolut erstaunlich und bemerkenswert, dass Sachen, die Marcus Aurelius oder Marc Aurel geschrieben hat vor Hunderten von Jahren in seiner Position als römischer Kaiser, dass der die Welt so betrachtet hat, dass der Dinge geschrieben hat, die heute noch relevant sind. Das finde ich unglaublich spannend.
Ist es total.
Und wenn man versucht, sich dieser Philosophie zu nähern und man möchte nicht so diese Klassiker lesen, Marc Aurel oder Seneca, dann gibt es so einen amerikanischen Typen, Ryan Holiday heißt der. Von dem habe ich ein paar Bücher, die waren auf meiner Wishliste, da sind mir auch ein paar geschickt worden. Und der bereitet so diese stoische Philosophie so ein bisschen moderner auf. Der hat auch einen YouTube-Kanal, da kann man das alles so ganz gut sich reinziehen. Und ich finde, das sind wirklich...
Ja, ich glaube, du hast mir schon mal Videos von dem geschickt.
Safe, ja. Und ich finde das wirklich hilfreich. Das finde ich wirklich so fürs Navigieren durch die Welt sehr, 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 sehr hilfreich.
Ja, sehr spannend. Ja, ich habe, glaube ich, gar nichts so an Sachbüchern, die ich so einfach so lese. Ne? Also ich lese halt immer wieder irgendwelche, regelmäßig irgendwelche Online-Artikel und so. Ne? Das geht ja in die Richtung. So und oder auch Zeitschriften. Aber Sachbücher, nee. Ich habe so ein paar, letztendlich sind das wohl Sachbücher, so büchertechnische Natur, aber das ist dann auch eigentlich, ja, manchmal auch ziemlich zäh und dann lese ich da mal rein, weil ich zu speziellen Fragen dann irgendwie eine Antwort brauche oder so, weißt du? Aber das ist jetzt, jetzt kein unterhaltsames Lesen, auch nichts, was unbedingt mit Spaß verbunden ist manchmal.
Ja, das kenne ich. Gut, du in deiner Eigenschaft als Lehrer, du hast wahrscheinlich auch dann teilweise irgendwie Bücher, die du berufsbedingt irgendwie öfter mal aufschlagen musst, die du privat nicht unbedingt anfassen würdest.
Ja, ach ja, gut, klar. Ja, je nach Unterrichtsfach auf jeden Fall. Aber nee, aber ich sag mal, was so Romane und so betrifft, das macht mir schon durchaus viel Spaß. Das ist schon ganz cool.
Das ist ja auch eine coole Sache. Ich finde, Lesen zieht einen einfach so ganz anders in die Welt hinein, als wenn du halt einen Film siehst. Ne? Ich meine, klar, Filmen, das berieselt dich halt so passiv. Ne? Du musst da irgendwie nicht keine Eigenleistung erbringen. Du kannst auch nebenbei noch irgendwie am Handy sein oder so oder irgendwie unaufmerksam sein. Aber wenn du einfach ein Buch liest und ein Buch dich fesselt und diese Welten in deinem Kopf dann auch entstehen, beschreibungsgemäß, das ist doch eine total geile Sache. Was gibt's denn Schöneres? Ne?
Ja, das ist komplett cool. Ich finde, also womit ich zum Beispiel Probleme habe, sind Biografien. Die lese ich irgendwie nicht so gerne tatsächlich. Also habe ich aber auch nie ernsthaft mal irgendwie ausgetestet. Das kommt noch hinzu. Also ich bin nicht so der Typ, der gesagt hat, okay, cool, ich muss jetzt wissen, wie Henry Ford sein Business aufgebaut hat, also hole ich mir das, die Biografie von Henry Ford. Ich bin nicht so ein Mensch, ja. Es kann bestimmt interessant sein oder auch von Barack Obama oder sowas zu lesen, ne? Aber habe ich nie gemacht. Ich habe ein Buch irgendwie von Carlo Pedersoli, ne? Aber da habe ich auch nur reingelesen und noch nicht wirklich, bin ich nicht weitergekommen.
Ja, juckt mich auch nicht. Das sind ja auch häufig dann so Selbstbeweihräucherungen und keine Ahnung, unterschlägt dann auch oft irgendwie wichtige Faktoren und nee, da bin ich kein Freund von, finde ich nicht spannend, aber hey, jeder wie er möchte, ne? Also es gibt ja Leute, die verschlingen Biografien oder Autobiografien, die finden es auch total cool. Ist, wie gesagt, nichts, was mich irgendwie reizt, was mir gefällt. Ich fand als Kind immer zum Beispiel, was ich als Kind total spannend fand, das waren diese Was-ist-was-Bücher. So.
Ja, die waren cool. Gibt's genau, das wären, also sowas finde ich cool.
Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, aber die haben mich auch so total gefesselt. Da habe ich auch unheimlich viel nachgelesen, so über, weiß ich nicht, ich hatte welche über die Raumfahrt, über Piraten, über Japan, über Griechenland, über die Weltwunder und so. Und ich habe die wirklich hoch und runter gelesen und immer wieder und immer wieder. Und Survival-Bücher haben mich als Kind total fasziniert. Also so, was macht man, wenn? Wie kann man Wasser reinigen? Wie kann man, weiß ich nicht, Feuer machen? Wie kann man so sich isolieren in der Nacht und Wärmeverlust vorbeugen? Sowas fand ich auch immer schon total interessant.
Ja, das zweite ist wieder crazy. Aber das erste ist auf jeden Fall, das kann ich so bestätigen, war bei mir auch so. Ich finde, diese Was-ist-was-Bücher, die waren immer so auch ein Ausdruck von Wertigkeit.
Voll.
Das waren immer so, das war so eine gute Wissensqualität, die man also auch unbedenklich mal konsumieren kann, finde ich.
Das ist genau wie der Brockhaus.
Ja, richtig, genau sowas ist das.
Meine Eltern hatten so den großen Brockhaus dann so, der stand bei meiner Mutter im Büro und manchmal bin ich als Kind einfach so, hab so ein random Buch einfach rausgezogen, hab das irgendwo aufgeschlagen und hab dann gelesen, was da stand, weißt du, so, dass dann so, keine Ahnung, irgendwas beschrieben wurde so einfach und ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich habe es einfach so rausgenommen, aufgeschlagen und mir dann das Wissen angeeignet, was auf der Seite stand. So.
Ja, wahrscheinlich ist allein dieses Verhalten schon vom Aussterben bedroht in Zeiten von KI, traurigerweise. Aber ja, also genau sowas ist es nämlich und das finde ich total cool. Es gibt ja auch diese wunderbare Serie, diese Zeichentrickserie Es war einmal das Leben.
Mega.
Und das gibt es auch als Buchreihe tatsächlich. Ach, ja. Sehr selten gesehen, aber gibt es. Was ich persönlich auch cool finde und für alle Biologen da draußen, glaube ich, auch ganz cool und sehr interessant. Ja, was gibt's noch? Ich habe als so, was so, sag ich mal, Filmlektüre betrifft, fand ich zum Beispiel das Buch von Truffaut ganz cool. Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Also der hat halt einfach Truffaut, französischer Arthouse-Regisseur, ein sogenannter Autorenfilmer. So, ich sag, für all diejenigen, die es nicht wissen, so in den 60er Jahren fing das so langsam an, dass letztendlich im Zuge der verschiedenen Jugendbewegungen sich eben auch Kreative herausgebildet haben, die gesagt haben, wir brechen jetzt ganz bewusst mit dem Mainstream, mit dem kommerziellen Film, weil man da sowieso keine Schnitte hat. Wir gehen jetzt raus und filmen selbst. Das Ganze ist irgendwie in Paris gestartet und schwappte dann irgendwann auch rüber nach Deutschland. Truffaut, einer derjenigen, die dort die Vorreiter waren und letztendlich gesagt haben, hey, weißt du was, wir haben wenige Mittel, aber wir filmen jetzt, wir machen Film. Wir schreiben selbst die Drehbücher und wir filmen die Drehbücher selbst. Und so sind auch ganz viele, sag ich mal, Filmlegenden letztendlich entstanden und geboren, die eben bei diesen Arthouse, bei diesen Autorenfilmen irgendwie entdeckt wurden. Und Truffaut wiederum war ein großer Fan von Hitchcock, also hat er es dann irgendwann geschafft, so als französischer Künstler, sag ich mal, auch Interviewtermine mit Hitchcock zu bekommen, und der hat ihn dann einfach interviewt und Fragen gestellt, wie er was gedreht hat und so, oder wie er auf seine Ideen kommt, wie er was umsetzt und solche Sachen. Es war auf jeden Fall für mich auch spannend zu lesen. Würde ich, glaube ich, auch jederzeit nochmal reinschauen.
Ja, Hitchcock, da macht man sich ja heute auch gar keinen Eindruck mehr von, wie groß der mal eine Zeit lang war. Ne? So, ich kann mich erinnern, so 80er, 90er Jahre, so allein dieses Label Hitchcock, das hat so die drei Fragezeichen so total gepusht. Der war ja da quasi auch immer wieder eingebunden. Also das war ja so am Anfang so die Story, dass das so in Hollywood spielt und Justus Jonas hat so eine Filmvergangenheit und Alfred Hitchcock verschafft denen so die Aufträge, so die sie lösen. Und alleine dieses Label Hitchcock hat, glaube ich, unheimlich dazu beigetragen, dass sich diese Reihe so etabliert hat. Ne, dann gab es damals im Fernsehen gab es dieses Alfred Hitchcock präsentiert. Da wurden dann irgendwelche Krimis gezeigt, die einfach gar nichts mit Hitchcock zu tun haben. Aber einfach dadurch, dass er so kurz dieses Intro gesprochen hat, haben die halt eine Legitimierung bekommen als gute Filme quasi. Ne?
Und ja, und er hat wahrscheinlich einen Groschen dazu verdient.
Und er hat einen Groschen dazu verdient. Und er hat natürlich auch absolut Weltklasse-Filme gemacht. Ne? Also Der unsichtbare Dritte oder Vertigo oder eben auch das Fenster zum Hof, ne, Psycho, absolute Meilensteine der Filme. Ich will immer noch der dritte Mann dazu zählen. Der dritte Mann ist natürlich nicht von Hitchcock, sondern von Orson Welles, aber ein nicht minder guter und wichtiger Film auf jeden Fall.
Ja, und ich finde es übrigens auch spannend, ich habe das nicht ganz oft gemacht, aber es ist eigentlich ganz cool, Drehbücher zu lesen. Es ist ja ähnlich wie ein Theaterstück zu lesen auch tatsächlich, ne? Aber zum Beispiel bei Das Leben der Anderen habe ich das Drehbuch gelesen.
Auch ein richtig guter Film.
Und nicht, weil ich jetzt Kontakte hatte und man mir das vorher geschickt hat. Das klingt jetzt so ein typischer Regisseurspruch. Ich habe das Drehbuch gelesen. Nein, also ich habe es dann im Nachgang irgendwann günstig irgendwo geschnappt und gelesen und das war einfach super interessant. Das macht mir irgendwie Spaß, weil es, wie ich finde, dazu beiträgt, sich das Ganze visuell vorzustellen.
Das ist auch
interessant. Gerade mit den Regieanweisungen.
Ja, das ist auch interessant. Ich hatte so eine Special Edition von dem Film Departed mit DiCaprio unter anderem. Und das war so eine Steelbook Edition und da war als Gimmick das Drehbuch enthalten.
Sehr cool.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall cool.
Das ist echt mal, das ist auf jeden Fall interessant, sich das da mal so anzugucken und mal so durchzulesen. Ja, definitiv, ja.
Ja.
Das, aber ich meine, Drehbücher generell, ich habe ja in der Oberstufe auch Schultheater gespielt und da, das war, allein das war schon cool, ne? Dann so im Kreis, man hat sich dann so nach den Ferien getroffen in der Theater AG, man wusste, wer will ungefähr spielen und dann gab es immer so 6, 7 Drehbücher, die gingen dann so rum, die wurden dann gelesen, dann wurde gemeinsam entschieden, welches Stück möchten wir spielen, ne? Und, und dann, ja, einfach so diese intensive Probenphase und die Arbeit mit dem Drehbuch. Das letzte Stück war Arsen und Spitzenhäubchen, ne? Einfach großartig. Also dann so, ja, auf so bescheidenen Schulwegen, dann hast du dann die Kulisse entstehen sehen, die hat der Hausmeister mit viel Liebe gebaut, dann hatten wir Kostüme und dann, das war auf so einer kleinen Ebene schon sehr, sehr spannend und ich glaube, beim Film ist das dann nochmal 800 mal spannender, ne? So eine ganz, ganz eigene Welt muss das sein, wenn so ein Film entsteht.
Mhm. Ja, ja, mit Sicherheit. Also ich bin ja ein großer Fan von Kulissen, ich mag das. Also nicht nur diese, sag ich mal, digitale andere Welt, sondern überhaupt alles, was irgendwie künstlich erzeugt ist, wo man sagt, so, weißt du, so Moviepark-mäßig durch eine Welt zu gehen.
Ja.
Und so ist es eben auch im Theater und ich glaube auch, dass es eine ganz wertvolle Erfahrung ist, die du da gesammelt hast. Das ist auf jeden Fall richtig cool.
Deswegen liebe ich auch alte Filme. Ich meine, ich mag natürlich auch neue Filme, die dann so, ja, die Welt einfach digital entstehen lassen. Ich habe jetzt den neuen Silent Hill Film gesehen, absoluter Scheißfilm, orientiert sich an Silent Hill 2, dem besten Spiel der Reihe eigentlich, aber schafft es, die Story beschissener zu machen und einfach nicht so in die Tiefe zu gehen, wie das Spiel es tut. Aber ist visuell halt total beeindruckend. So, ne? Und aber da lobe ich mir dann noch so Filme, die eben diese Möglichkeit nicht hatten und visuell zaubern mussten, aber dafür dann eben eine geile Story transportiert haben. Und wenn man drauf achtet, wenn man so alte Hollywood-Filme sieht, vom Winde verweht beispielsweise oder alte Ritterfilme, dann sieht man, dass die Kulisse häufig gemalt war im Hintergrund. Ne?
Genau, und das ist, gerade das, bei Western war das so.
Genau, oder bei Ritterfilmen. Das ist total kreativ. Oder bei dem Film Spellbound, auch so eine Krimi-Verfilmung, wo es eine Traumsequenz gibt, die von Salvador Dalí designt wurde.
Cool.
Einfach super kreativ umgesetzt. Also es ist so ein Film, da geschieht ein Mord und jemand wird des Mordes verdächtigt und der hat eine Gedächtnislücke und der hat immer Albträume. So. Und
jetzt kommt's ganz kurz, dass ich ja jetzt einhake. Ne? Ich muss ganz kurz, ich glaube, meine Theorie bestätigen von vorhin. Spellbound. Kann es sein, dass man auf dem Cover ich habe den Film nicht gesehen, einen Kopf sieht mit solchen Drähten oder sowas, die dann so drüber gespannt sind?
Ich habe das Cover nie gesehen.
Okay, ich google das parallel. Entschuldige, dass ich hier ins Wort gefallen bin, aber ich...
Auf jeden Fall glaubt eine Therapeutin, dass in diesen Albträumen, die er hat, der Schlüssel zu diesem Mordfall verborgen ist. Mhm. Und irgendwann wird dann einer dieser Träume halt visualisiert und das ist immer derselbe Traum, der kommt und das ist dann so eine Traumsequenz, die hat Dalí designt.
Ja, das ist natürlich cool.
Die ist dann halt so mit so einer, also die hat dann halt so eine gewisse Symbolik, also die erklärt einem jetzt nicht direkt, wer der Täter war, sondern man muss es natürlich dann erst noch so ein bisschen entschlüsseln, aber das ist so geil gemacht, also allein dafür lohnt sich dieser Film schon, so, ne? Das meine ich so, diese Kreativität einfach.
Sowas ist super cool. Ich mag das sowieso, wenn es solche Verflechtungen gibt, sozusagen mit verschiedenen Künsten und so weiter.
Ja, definitiv.
Ist das Spellbound, ist das auch ein Hitchcock-Film?
Ja.
Okay.
Schwarz-Weiß, ich meine mit Rock Hudson in der Hauptrolle.
Ja, ich glaube. Ich habe gerade ein Bild von ihm gesehen.
Ich glaube, Hitchcock ist nur Produzent oder so. Der ist, glaube ich, nicht der Autor, der ist, glaube ich, nur Produzent oder sowas.
Ja, schau. Ja, von wegen eidetisches Gedächtnis und sowas, das ist Käse, das Cover sieht komplett anders aus.
Aber Spellbound
gibt's einen ähnlichen Film, der so ähnlich heißt.
Der könnte durchaus nochmal vergeben sein, ja.
Ja, okay. Ja, aber ist cool, also so eine Verflechtung ist auf jeden Fall cool und ich mag das auch, wenn halt irgendwie alles so, weiß ich nicht, halt analog entsteht. Wir haben ja vor langer Zeit mal so eine Art Filmpodcast gehabt, ja. Und der Manuel, der das damals sehr stark sozusagen, organisiert hat, der sieht das ganz ähnlich. Ne? An dieser Stelle schöne Grüße gehen raus, sollst du das jetzt hier hören. Der ist auf jeden Fall auch so ein richtiger Analog-Fan. Mit dem habe ich auch schon ungefähr 50.000 Gespräche über dieses Thema geführt.
Aber wir wollten ja eigentlich ein Gespräch über Bücher führen. Jetzt sind wir Richtung Film geschweift. Ich finde, wir machen mal irgendwann...
Es ist ja so nah beieinander.
Ja, ist es voll. Wir machen aber mal eine eigene Filmfolge, würde ich sagen.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Gibt's da noch irgendwas, was du zu Büchern sagen möchtest? Ich habe übrigens tatsächlich auch mal die Bibel gelesen, komplett von vorne bis hinten, weil ich einfach wissen wollte, worüber ich rede. Wenn ich schon Scheiße finde und ablehne, wollte ich trotzdem wissen, worüber ich rede.
Na, dann konntest du dein eigenes Bild machen, ne? Finde ich auf jeden Fall besser, als wenn man halt das irgendwie nicht liest und sich so dann irgendwie so dann so abwendet oder so. Auf jeden Fall. Gibt es noch ein Jugendbuch, was ich ziemlich, ziemlich cool finde, das heißt Wolf.
Das sagt mir nichts.
Wolf, Sascha Stanisic heißt der und das macht auch richtig Spaß zu lesen. Das ist so ein Kind, ich weiß nicht, wie alt ist der, 11, 12 oder so, und der muss halt auf so ein Feriencamp fahren oder in so ein Sommerferiencamp, weil seine Mutter alleinerziehend ist und keine Kohle hat und dementsprechend arbeiten muss. Und aber auch nicht die Möglichkeit hat, jetzt Urlaub zu nehmen und so, sie ist, ja, struggelt halt und schickt ihn dann zum Feriencamp, freut sich sehr, dass sie da eine Lösung gefunden hat und er findet es halt total doof und kommentiert halt einfach alles und das ist so lustig geschrieben. Also es ist wirklich, ich habe das Buch im Zug gelesen, ich glaube, das war sogar auf dem Weg nach Hamburg und irgendjemand im Zug hatte mich auch angesprochen, gesagt, ja, cooles Buch, ne? Ich so, ja, ist wirklich gut. Es macht Spaß. Das kann ich auch jedem Erwachsenen irgendwie ans Herz legen. Das macht wirklich Spaß zu lesen. Unglaublich lustig geschrieben. Mit vielen Beschreibungen einzelner Personen und so, wie soll man sagen, so Seitenhieben, die sozusagen versetzt werden. Und aber alles auf einer Ebene, in die man sich total gut hineinversetzen kann. Und auch diese Art diese Art Humor ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Also echt gut.
Ich finde manchmal auch Lesungen einfach ganz gut. Ich bin gar nicht der größte oder ich bin überhaupt kein Helge Schneider-Fan, gar nicht. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann, da war ich wahrscheinlich auch so 12, 13 oder so. Und da bin ich nachts wach geblieben und wollte eigentlich wach bleiben, bis Domian kommt, weil ich immer gerne Domian gehört habe. Und da war auf 1 Live vor Domian hat Helge Schneider aus seinem Buch 00 Schneider gelesen. Und das war einfach grandios. Ich lag da im Bett und habe einfach das so komplett gefeiert, diese Lesung. Und in der nächsten Nacht ging es halt weiter und ich bin extra wach geblieben, habe das gehört und so. Ne? Das hat auch so ein ganz eigenes Feeling gehabt. Generell so Radio, Hörspiele und Lesungen fand ich auch immer total geil. Also es gibt auch so, auf YouTube findet man auch so ganz viele so vom Bayerischen Rundfunk oder vom WDR produzierte so Radio-Krimis, so aus den 60er, 70er Jahren. Einfach, ja, qualitativ hochwertige Produktion, total gut und schade auf der anderen Seite, dass sowas heute einfach nicht mehr gemacht wird, ne?
Ja, ja, komplett. Wobei ich gar nicht weiß, ob es gar nicht mehr gemacht wird, tatsächlich. Ich weiß aber diesen alten Stil, wo man so gefühlt, obwohl die Qualität gut war, noch so ein Kratzen irgendwie hört.
Ja, ja, genau.
Das ist,
ja, ja.
Das ist schon ziemlich cool. Ja, und vor allem auch, wenn die Autoren selbst lesen und halt letztendlich das so betonen, wie sie es sich gedacht haben, als sie es geschrieben haben. Ne? Das macht ja schon einen Unterschied.
Ja, ja. Voll. Das ist tatsächlich so, definitiv, ja.
Ja. Ja, Mann.
Ja, cooles Ding auf jeden Fall, dass wir heute über sowas mal gesprochen haben, mal so ein ganz anderes Thema. Aber das zeigt auch einfach, dass wir, ja, vielseitig interessierte Mistkerle sind, die nicht nur über Mord und Totschlag, sondern auch über Bücher mal ganz gut sprechen können.
Ja, so sieht's aus. Und ja, ich freue mich auch tatsächlich drauf, jetzt irgendwie weiterzulesen, jetzt gleich noch ein paar Minuten. So ein bisschen halt.
So, ja, ist so, ja.
Ich finde, wenn man sich drauf freut, weiterzulesen, das ist ein gutes Zeichen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt mein Buch zu Hause gelassen, weil ich geahnt habe, dass ich heute nicht dazu kommen werde. Ich bin halt wieder auf der Arbeit.
Ja.
Aber ich werde morgen schön nach der Arbeit zum Sport gehen. Morgen ist Rosenmontag. Die können mich alle mal. Ich werde ins Gym gehen und dann zu Hause schön mein Apfelstrudel-Alibi lesen und Karneval sein lassen. Und ja, einen guten Tag haben einfach.
Ist das Gym eigentlich so als solches auch ein Apfelstrudel-Alibi?
Ja, ist eher ein Schweißfuß-Alibi. Keine Ahnung, wie man es beschreiben möchte.
Ja, okay.
Ja.
Okay.
Ja.
Ich dachte so nach dem Motto, ich darf jetzt mal nochmal cheaten. Also.
Das auf jeden Fall. Manchmal ja, manchmal nein. Also meistens nein. 90-10 Prinzip.
90 nicht cheaten und 10% cheaten.
Ja, im Optimalfall, ja. Ja, ja, wollen wir. Hört. Wir können einfach festhalten, nächste Folge ist dann Film dran, würde ich sagen.
Okay.
Ich hatte ja eigentlich ein Thema für heute, was aber das hätte, glaube ich, ein bisschen schwerer im Magen gelegen. Deswegen haben wir uns entschieden, mal jetzt auf Bücher zu gehen. Dann haben wir jetzt Film fürs nächste Mal und dann haben wir meine Thematik fürs übernächste Mal. Dann haben wir, ja, dann versuchen wir vielleicht auch ein bisschen regelmäßiger zu Stockbroten, dass ihr nicht wieder so lange warten müsst darauf.
Auf jeden Fall. Ja. Regelmäßige Stockbroten, Leute. Das solltet ihr auch machen. Definitiv.
Definitiv.
Oder um zur Eingangsfrage zurückzukommen, also bei mir ist es das Stockbroten, bei Fabian das Bierdosen vielleicht, Dosenbieren.
Ja, ich bin auch mehr so der Dosenstecher gewesen immer früher beim Zelten, ja. Ja,
davon bin ich überzeugt, insbesondere die guten Faxe.
Die guten Faxe, ja, auf jeden Fall. Ach Leute, so ein Faxe, da hätte ich auch mal richtig Bock drauf, aber dann muss ich dazu auf Frauentausch gucken, um das Feeling so richtig optimal auszuleben. Und mit Lorna. Am besten geht das mit Lorna.
Tja. Ja, was soll ich dazu sagen? Das sind halt so die Träume, ne? Also, die man so mit Mitte 40 entwickelt. Und de facto ist es so, dass man dann auf jeden Fall auch locker sagen kann, das Ganze war echt typisch.
Das war ein,
oder mega.
Das war ein knorker, affenstarker, rattenscharfer Abend mit dir, Daniel. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Safe.
Ciao.
Ciao.
Morgen bleibt es zunächst sonnig und es wird noch einen Ticken wärmer als heute. 33 Grad in der Stockbrot.
Brot und Dosenbier.